SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Der Deutsche Katholikentag nächste Woche in Stuttgart bietet jede Menge Veranstaltungen. Da muss man Prioritäten setzen oder sich einfach treiben lassen und mitnehmen, woran man zufällig vorbeikommt. 5 Tage Großveranstaltungen, die es in sich haben. Mark Kleber sagt Ihnen, was Sie nicht verpassen sollten.
Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird noch die Hauptbühne für den Katholikentag aufgebaut, unter anderem für die großen Gottesdienste. Die 1500 Veranstaltungen ab Mittwoch finden an ganz verschiedenen Orten im Stadtgebiet statt. Wer sich bei dieser Zahl überfordert fühlt, der geht dem Katholikentagsprogramm am besten auf Filtern. Erstmals gibt es das Programm nämlich nur online und da kann man schon mal ein kleines bisschen vorsortieren. Zum Beispiel nach Gottesdiensten, Kulturprogramm oder Podien und Vorträgen. Ein erstes Highlight ist natürlich schon die Eröffnungsfeier, an der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnimmt. Zu den Highlights bei Katholikentagen gehören immer auch die großen Podien mit prominenten Gästen. Am Donnerstag spricht Bundespräsident Steinmeier über das Leitwort des Katholikentages, Leben teilen. Am Freitag kommt Bundeskanzler Olaf Scholz und diskutiert über Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten. Wer keine Karten mehr bekommt, manches überträgt der Katholikentag auch live im Internet. Der Bischof der gastgebenden Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, findet, das Programm habe für alle etwas zu bieten.
Mit großen Events, feierlichen Gottesdiensten, lebendigen Diskussionen, einem Kulturprogramm für jeden Geschmack und einem bunten Angebot für Kinder und Jugendliche.
Auch die Friedenskundgebung für die Ukraine am Freitagvormittag ist eine der besonderen Veranstaltungen bei diesem Katholikentag. Zu meinen persönlichen Highlights gehören die biblischen Impulse, bei denen Prominente Bibelstellen auslegen. Zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, die evangelische Theologin Margot Käßmann oder auch der Kabarettist Eckhard von Hirschhausen. Da erlebt man nicht nur die Texte, sondern die Promis selbst aus ganz neuen Perspektiven. Natürlich gibt es auch viele Mitmachangebote. Warum nicht ein Parcours für Liebende, ein Videoreporter-Workshop für junge Leute oder Klettern für Seniorinnen und Senioren? Ein Highlight im Kulturprogramm: am Freitagabend tritt die A Cappella-Band Alte Bekannte auf, die Nachfolgeband der Wise Guys. Ihr Motto: endlich wieder live. Wir rocken den Schlossplatz. Die Bühne ist bis dahin natürlich längst fertig.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nächsten Mittwoch wird in Stuttgart der 102. Deutsche Katholikentag eröffnet. Nach 2 Jahren Pandemie die erste kirchliche Großveranstaltung, die wieder mit vielen Präsenzveranstaltungen stattfinden kann. Ausgerichtet wird sie vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Mit deren Präsidentin konnte ich vor der Sendung sprechen. Frau Stetter-Karp, kommen die Leute nach all dem sozialen Verzicht jetzt besonders euphorisch und zahlreich zum Katholikentag oder tasten sie sich erstmal zaghaft an die neue Normalität heran?
Also wir sehen eher Letzteres, müssen auch davon ausgehen, dass die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis doch noch ein anderes ist als zu jeder anderen Zeit. Wir hoffen, dass wir noch Tagesgäste dazu bekommen. Also von daher, wir würden uns durchaus noch ein Stück mehr wünschen, aber die letzten Tage haben nochmal kräftig zugelegt. Wir haben jetzt 20.000 Dauergäste und wir hoffen, dass wir vielleicht die 30.000 dann noch knacken können mit den Tagesgästen.
Der Katholikentag hat ja das Ziel, genau die Themen zu debattieren, die fürs gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind. Welches ist Ihnen denn persönlich besonders wichtig?
Mir ist besonders wichtig die Frage, wie wir doch die Spaltungen, die wir wahrnehmen mussten, mindestens im letzten Jahr, wie wir Brücken finden zu einem besseren Zusammenhalt. Ich sehe die Lage durchaus kritisch, auch wenn ich natürlich sehe, die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen haben doch ihren Teil dazu beigetragen, siehe auch die Impfquote. Aber dennoch, die andere Seite, die belastet natürlich. Und deshalb glaube ich schon, dass wir in einer herausfordernden Situation Situation sind, auch im sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung. Und wir haben ja nicht nur die Corona-Pandemie, wir haben vielleicht im Gegensatz zu vergangenen Zeiten, wo natürlich auch Krisen waren, aber wir konnten sie irgendwie nacheinander angehen, haben wir jetzt überlappende Krisen. Und ich habe schon den Eindruck, es ist doch für viele so eine starke Verunsicherung, dass auch Zukunftssorgen deutlich zugenommen haben. Und da miteinander zu sprechen, was führt uns denn heraus? Wie können wir Zuversicht gewinnen? Wie können wir uns gegenseitig stärken? Das ist natürlich ein Beitrag, den die Religionen auch wir zu leisten haben.
Dazu passt ja im Grunde auch das Motto Leben teilen. Dabei geht es vermutlich nicht nur ums Abgeben, sondern um was Grundsätzlicheres. Was genau verbinden Sie damit?
Dieses Motto lässt sehr vieles zu. Natürlich auch die Fragen, insbesondere auch der jungen Generation nach einer nachhaltigen Veränderung, Stichwort Klimakrise, Stichwort Lebenswandel. Auch natürlich die Frage, was können wir als Einzelne dazu beitragen? Es geht für uns natürlich auch um die Fragen der Friedensethik. Also gelingt es uns, Zukunft miteinander zu teilen oder müssen wir wieder zurück auf Feindbilder, die wir dem 20. Jahrhundert zugeschrieben haben? Also die ganze Frage nach der jetzt massiven Verstärkung des Verteidigungshaushaltes und viele, die sagen werden, das vollziehen wir nicht nach. Warum wird jetzt der entwicklungspolitische Haushalt gekürzt? Also ich glaube, da stehen doch eine ganze Reihe von auch grundsätzlicheren Fragen auf dem Tisch.
Der Krieg in der Ukraine hat die Grundeinstellung vieler Menschen erschüttert, vor allem wenn sie die Welt bislang immer durch die pazifistische Brille betrachtet haben, wie zum Beispiel die katholische Friedensbewegung Pax Christi. Die hat für den Katholikentag nächste Woche viele Veranstaltungen organisiert, die nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine unfreiwilligen Zündstoff erhalten haben. Insgesamt liegt mit dem Krieg ein großer Schatten über der Großveranstaltung. Ich habe die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irmestetter Karp, gefragt, wie stark trübt denn das ihre Vorfreude?
Ich finde es eine starke Spannung im Moment. Ich selber bin Pax Christi-Mitglied seit vielen Jahren, habe aus der Jugendarbeit kommend diesen Weg eines gewaltfreien politischen Weges immer als den richtigen Weg angesehen. Aber ich muss einräumen, dass ich in der jetzigen Situation mit diesem Angriffskrieg, wie manche, natürlich ins Nachdenken komme und nicht zu denen gehöre, die sagen, das habe ich immer so gesehen, das muss jetzt auch weiter so sein, sondern ich sehe schon, dass ein souveränes Land ein Recht hat auf eine Verteidigung. Ich halte auch für richtig, dass hier die jetzige Regierung, die Ampelkoalition, doch deutlich sich erklärt hat, auch wenn die Grünen natürlich in der Vergangenheit ähnlich wie wir einen anderen Kurs befürwortet haben. Aber ich glaube, es gilt da auch flexibel zu sein. Und dennoch brauchen wir eben alle diplomatischen Brücken und Wege. Für jetzt würde ich sagen, das Und ist der richtige Weg und nicht das Entweder-Oder.
Das sehen aber viele Vertreterinnen und Vertreter von Pax Christi anders. Oder ich habe zumindest gelesen, dass da die vorherrschende Meinung ist, Waffenlieferungen abzulehnen.
Es ist für Pax Christi nicht leicht. Es ist so, dass der Pax Christi-Vorstand, der Bundesvorstand, selbstkritisch Fehler eingeräumt hat. Auch sagt, wir konnten uns das nicht denken. Aber natürlich wollen sie auch dabei bleiben, dass aus ihrer Sicht mittelfristig, ohne auch Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, ohne alles zu tun, um zivile Kräfte zu stärken und nicht alles auf die Waffengewalt zu setzen. Das ist natürlich auch ein Weg, der jetzt erstmal getastet werden muss. Ich glaube, kein Verband würde einfach von heute auf morgen sein Grundsatzprogramm über Bord werfen.
Im Grunde muss die ganze katholische Friedensethik ja erweitert oder verändert, angepasst werden, oder?
Genau, sie muss im Blick auf die jetzige Situation neu bedacht werden. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, würde ich sagen.
Da ist ja eigentlich der Katholikentag ein ideales Forum, um so etwas auf breiter Basis zu debattieren. Dafür sind eigentlich relativ wenige Veranstaltungen vorgesehen. Ist klar, das hat einen langen Planungsvorlauf, aber immerhin seit 24. Februar sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Warum haben Sie das Programm nicht radikaler umgestellt? Denn das bewegt ja die Leute jetzt im Moment doch am meisten.
Ja, das klingt, glaube ich, selbstverständlich, wie Sie es sagen. Und wenn man aber berücksichtigt, dass der Katholikentag eben ein mindestens zweijähriges Planungsverfahren hat und sich von unten aufbaut, also Organisationen, unsere Mitglieder bewerben sich auf bestimmte Formate. Es ist nicht so, dass wir einfach die Programmmacher wären und einfach alle Veranstaltungen entscheiden von oben nach unten, sondern es ist eben anders. Es ist aus der zivilen katholischen Gesellschaft heraus aktives sich einbringen. Und deshalb haben wir natürlich versucht, das eine oder andere zu ändern. Wir sehen auch für die Zukunft, dass wir hier nochmal im Planungsprozess mehr tun müssen, um ganz aktuell handeln zu können. Aber offen gesagt habe ich geglaubt, dass wir Ende Februar vor einer völlig neuen Situation stehen. Also ich räume ein, es ist nicht leicht, so ein Gesamtarrangement komplett oder kräftiger noch zu ändern.
Früher hieß es einfach katholisch oder evangelisch. Eins von beiden traf meistens zu. Doch inzwischen haben immer mehr Leute die beiden großen Kirchen verlassen. Inzwischen ist kaum noch die Hälfte der Bevölkerung Mitglied. Vielen sagt die Glaubenslehre einfach nichts mehr. Andere sind noch gläubig, aber nicht mehr mit der Institution Kirche und ihrem Handeln einverstanden. Das gilt vor allem für die katholische Kirche. Silke Arning hat ehemalige Mitglieder nach ihren Austrittsgründen gefragt.
Wir haben gestern Wörter an die Tafel geschrieben, wo es ums Wetter geht. Und da hatte ich Ihnen eine Hausaufgabe zu aufgegeben. Was sehen Sie auf dem ersten Bild?
Nein. Deutschunterricht für Geflüchtete an der Volkshochschule in Kassel. Mit Hilfestellung von Jürgen Wagner übt sich die kleine Gruppe in ersten sprachlichen Gehversuchen. Für den ehemaligen Religionslehrer eine vertraute Situation. Schließlich hat er 15 Jahre lang Kinder und Jugendliche in Glaubensfragen unterrichtet. Doch seit seinem Austritt aus der katholischen Kirche geht das nicht mehr.
Wenn man sich einer Institution zugehörig fühlt und die meiste Zeit seines Lebens dieses Leben auch unterstützt hat und dann auf einmal vor der Frage steht, kann ich dem jetzt noch weiter folgen? Das war eine sehr schwere Entscheidung.
Auslöser war der Missbrauchsskandal oder genauer gesagt der Umgang der katholischen Kirche mit den Opfern, die schwer erträgliche, langwierige Aufklärungsarbeit.
Und deshalb wollte ich ein eindeutiges Zeichen setzen, dass wir die Opfer in den Blick nehmen müssen.
Nicht mit mir, sagt dagegen Monika Humpert, die beschlossen hat, sich vom System Kirche nicht kleinkriegen zu lassen.
Für mich geht's überhaupt nie um die Frage des Austritts. Kirche darf kein Ort der Hoffnungslosigkeit sein.
Monika Humpert hat etwas von einem Energiebündel. Und Energie braucht sie auch als Mitbegründerin der Frankfurter Gruppe Maria 2.0. So kämpft die Rechtsanwältin für eine geschlechtergerechte Kirche, für einen Zugang zu allen Ämtern, für alle Menschen, für ein Ende des Pflichtzölibats.
So, schade, dass die Anne keine Zeit hatte heute, aber wir werden schon vorankommen, denke ich mir.
Lagerbesprechung im Wohnzimmer von Monika Humpert. Das regelmäßige Gruppentreffen von Maria 2.0 fällt heute allerdings sehr überschaubar aus. Nur eine weitere Mitstreiterin ist bislang angekommen.
Was steht denn in der neuen Maria 2.0 drin? Da geht es um die
Köln.
Köln.
Also empört euch machen wir nicht, sondern wir wollen die Kirche verändern. Deswegen machen wir unsere Aktionen immer so, dass die auch für uns eine schöne Geschichte sind.
Wie soll mein Auge je dich finden, nur ahnen kann ich, wer du bist.
Herzensgebet an der Harfe. Ricarda Mufang ist jemand, die ihren eigenen Weg zum Glauben sucht und immer wieder neu findet. Mit 17 ist Ricarda Mufang aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Doch damit war das Thema Glaube nicht erledigt. 2007 entscheidet sie sich, zum katholischen Glauben zu konvertieren, ist in der Seelsorge tätig. Doch obwohl sie in der katholischen Kirche mit dem Herzen daheim ist, hat sie sich entschieden zu gehen. Ende 2021 tritt sie aus der Kirche aus. Anstoß war die sogenannte MHG-Studie, eine wissenschaftliche Studie zu sexueller Gewalt durch katholische Priester, Diakone und Ordensmänner.
Ich kann das nicht mehr unterstützen. Der Spagat ist zu groß, auch als Frau natürlich.
Sagt Ricarda Mufang, die katholische Kirche verlassen hat. An kritischen Themen mangelt es nicht beim Deutschen Katholikentag nächste Woche in Stuttgart. Besonders heikel ist die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Darüber wird dort auch mit Betroffenen diskutiert. Eine von ihnen ist Johanna Beck. Nach ihren traumatischen Erlebnissen hat sie sich zuerst von der Kirche abgewandt, doch später kehrte sie zurück. Warum, hat sie Miriam Staber erzählt.
In Johanna Becks Küche in Stuttgart kleben religiöse Bilder an den Fenstern. Die Auferstehung Jesu, aufgehängt von ihren drei Kindern. Das zeigt, der katholische Glaube ist ein wichtiger Bestandteil des Beckschen Familienlebens. Und das ist alles andere als selbstverständlich, denn die 39-jährige Beck hat als Jugendliche bei der Beichte sexuellen Missbrauch erlebt. Der Täter ein Priester, sagt sie. Und trotzdem:
Mein Glaube ist tatsächlich eine Kraft- und Resilienzquelle für mich. Also ich bin auch zum Beispiel, als es mir auch so hundeelend ging, teilweise in diesem Aufarbeitungsprozess, bin ich weiter in die Kirche gegangen, weil mich das irgendwie hat mich das bei der Stange gehalten trotzdem und hat mir doch die Kraft gegeben, weiterzumachen. Ich glaube, ohne meinen Glauben hätte ich die letzten 3 Jahre nicht überstanden.
In den letzten Jahren hat sie angefangen, ihre Traumata aufzuarbeiten. Beck hat eine Therapie gemacht, den Täter angezeigt. Vorher hatte sie die Erlebnisse fast 20 Jahre lang verdrängt und die Kirche komplett gemieden.
Für mich war einfach irgendwann alles Katholische ein total rotes Tuch. Also die gesamte katholische Kirche war für mich komplett kontaminiert und von Triggern übersät. So dass ich, um seelisch überleben zu können, einfach einen ganz großen Cut machen musste. Also ich wollte eigentlich auch nie wieder was mit diesem Laden zu tun haben und habe mich da komplett abgewandt.
Erst als sie Mutter wurde und mit ihrem Mann darüber nachdachte, die Kinder taufen zu lassen, kam sie wieder mit der Kirche in Berührung. Dann ging sie durch Zufall oder Fügung, so nennt sie es, in einen Gottesdienst in ihrer heutigen Heimatgemeinde in Stuttgart.
Der hat mich total angesprochen. Also da hat unser Pfarrer von einem Gott gesprochen, mit dem man eine freundschaftliche Beziehung führen kann. Und das war genau der Gegensatz zu dem, wie ich früher Kirche und Glaube und Gottesbilder erleben musste. Und dann, als ich wieder in die Kirche zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, wie viel mir eigentlich gefehlt hat.
Viele in ihrem Umfeld haben darauf mit Unverständnis reagiert. Gerade für andere Missbrauchsbetroffene ist es oft ein Schlag ins Gesicht, dass Johanna Beck sich zur katholischen Kirche bekennt, sogar Online-Theologie studiert. Sie kann das verstehen, findet aber, es braucht Menschen außerhalb und innerhalb der Institution katholische Kirche, um diese zu verändern.
Mein bisheriger Ansatz ist zu sagen, okay, ich bleibe, weil das eben auch meine Glaubensheimat ist, aber dann versuche ich, möglichst alles daran zu setzen, dass sich in dieser Kirche etwas ändert, um Missbrauch in Zukunft bestmöglichst verhindern zu können.
Johanna Beck fordert eine lückenlose Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche und angemessene Entschädigungen für die Betroffenen. Und sie setzt sich auch für weitere Veränderungen ein, wie zum Beispiel mehr Rechte von Frauen in der katholischen Kirche. Oft ist sie optimistisch, dass Fortschritt möglich ist, aber nicht immer.
Ich schwanke da auch regelmäßig zwischen Entmutigung und Ermutigung, aber es überwiegt aktuell noch die Ermutigung. Das ist einfach, das ist die katholische Spiritualität, dieser alte große Schatz der Spiritualität ist das, was mich einfach am meisten anspricht. Und dann natürlich meine Gemeinde vor Ort und die vielen Menschen, die mir immer noch Hoffnung und Mut machen, die es dort auch gibt.
Sagt Johanna Beck, die auch ein Buch geschrieben hat. Es heißt »Mach neu, was dich kaputt macht«. Es ist im Herder Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Auf dem Katholikentag diskutiert Johanna Beck mit leitenden Kirchenleuten über die Frage, wer braucht noch die Kirche? Nächsten Donnerstag um 13 Uhr im Stuttgarter Landtag. Es war wie ein Erdbeben, als letzte Woche bekannt wurde, dass der Speyerer Generalvikar zurücktritt und die katholische Kirche verlässt. Schließlich geht es um den ranghöchsten Geistlichen im Bistum nach dem Bischof Andreas Sturm. Und der trat nicht etwa aus gesundheitlichen Gründen aus, sondern weil er das Vertrauen in seine Kirche verloren hat. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Herr Sturm, Sie haben die verkrusteten Strukturen der katholischen Kirche als Generalvikar ja jahrelang mitgetragen. Wie kam es denn jetzt zu diesem Sinneswandel?
Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass man Strukturen auch wirklich verändern kann. Und doch merke ich eben auch, gegen was für dicke Wände man da anläuft und wie schwer das ist. Und ich glaube, auf diesem Weg und bei diesem Versuch habe ich mein Vertrauen verloren, dass hier wirkliche Veränderungen möglich sind.
Nun läuft ja gerade ein Reformprozess. Die katholischen Bischöfe und Laien treffen sich regelmäßig, um die Veränderungsmöglichkeiten auszuloten. Da geht es um Machtstrukturen, um Gleichberechtigung von Frauen, um zeitgemäße Lebensformen von Priestern und queeren Kirchenmitgliedern. Viele haben ja noch große Hoffnung, dass dieser Reformprozess was verändert. Sie aber offensichtlich nicht mehr. Warum denn?
Also einmal erlebe ich natürlich auch in Frankfurt, ich habe viel über Livestream mitverfolgt, eine hohe Begeisterung, ein hohes Engagement, viel Enthusiasmus und ich will das auch überhaupt niemand nehmen. Ich glaube auch, dass ganz viel möglich ist auf unserer deutschen Ebene. Und das ist nicht wenig, ja, das will ich auch ganz klar so sagen. Aber ich finde, wir haben viele große Fragen, die werden weltkirchlich entschieden. Frauenordination, die Zölibatsfrage, die Frage, wie wird bei uns in der Kirche Leitung ausgeübt vom Bischof? Kann da wirklich synodale Strukturen so verankert werden, dass sie auch immer funktionieren und nicht nur ein Goodwill des jeweiligen Bischofs sein? Und da habe ich eben Zweifel. Ja, da sehe ich auch nicht, dass weltkirchlich das schon eine richtige Bewegung ist. Wenn ich das gerade noch anfügen darf, beim Thema Missbrauch. Ich finde, wir sind in Deutschland, haben alle kapiert, dass man an dem Thema nicht mehr vorbeikommt, dass da Aufarbeitung passieren muss. Und wir merken ja selber aber, wie schwer wir uns noch tun. Aber denken wir nur mal an die vielen südeuropäischen Länder. Denken wir an Afrika, an Asien. Da ist das Thema noch gar nicht wirklich auf der Agenda. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass weltkirchlich dieser Sense of Urgency schon so gesehen wird, wie er notwendig ist.
Sie haben sich jetzt dafür entschieden, eine andere Kirche zu wählen, eine liberalere, kleinere, nämlich die Altkatholiken, die den Papst nicht anerkennen, wo Frauen wie die Männer alle Weiheämter ausüben, wo gleichgeschlechtige Paare heiraten dürfen und auch Priester. Welche Rolle hat das für Ihre Entscheidung gespielt?
Ich habe bei Firmengottesdiensten gemerkt, die ich im letzten Jahr gehalten habe, wo ich vor jungen Menschen gestanden habe und denen Mut gemacht habe, sich in diese Kirche einzubringen, gemerkt, dass das immer mehr wie so eine Schallplatte wird, dass ich gar nicht mehr richtig dahinter stehe bei dem, was ich verkündige. Und da ist es eigentlich am schwierigsten, finde ich, wenn man in der Predigt was sagt, was man gar nicht mehr selber glaubt. Und da habe ich gemerkt, um meine eigene Berufung auch ein Stück weit zu schützen und meinen Weg mit diesem Jesus Christus, weil ich finde, das ist eine tolle Botschaft. Ich muss aus dieser Kirche raus, damit ich auch wirklich weiter als Priester, als Mensch, als Andreas Sturm auch verkündigen kann.
Letzte Woche hatte man ja den Eindruck, Ihr Rücktritt war so eine Art spontaner Befreiungsschlag. Jetzt hat aber der Herder Verlag ein Buch von Ihnen angekündigt, in dem Sie die Motive für Ihren Rücktritt und Kirchenaustritt darstellen. Das heißt, dass Ihr Entschluss mindestens ein paar Wochen oder Monate alt sein muss, denn so ein Buch schreibt sich ja nicht übers Wochenende. Also eine Zeit, in der Sie Ihr Amt ausgeübt haben, ohne Ihre Rücktrittspläne zu zeigen. Warum haben Sie denn nicht gleich mit offenen Karten gespielt?
Sie wissen, unser Bischof war im letzten Jahr länger krank, ist länger ausgefallen. Das hat natürlich auch manches bei mir selbst und in meinem Entscheidungsprozess ganz schön nach hinten verschoben.
Sie haben ihn ja vertreten.
Genau. Und wenn er dann kommt und dann ihm quasi den Stuhl vor die Tür zu setzen oder mir selbst den Stuhl vor die Tür zu setzen und sagen, ich gehe und lass dich jetzt allein, ist ja auch keine Sache, die wirklich fair ist. Also, Sie können mir glauben, ich war froh, als es draußen war am Freitag, aber der Bischof war schon informiert und wir waren da in einer guten Weise im Gespräch. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen.
Sagt Andreas Sturm, der ehemalige Generalvikar von Speyer. Sein Buch »Ich muss raus aus dieser Kirche« erscheint am 15. Juni im Herder Verlag und kostet 18 Euro. Die Zahl der Menschen, die zu keiner Religionsgemeinschaft gehören, wird immer größer. Die ersten von ihnen, die sich organisierten, waren die Freidenker im 18. Jahrhundert. Seitdem sind viele unterschiedliche religionsfreie Organisationen, Stiftungen und Verbände entstanden, die sich in ihren Zielen und im Stil ihres Auftritts deutlich unterscheiden. Ein Teil von ihnen hat der Öffentlichkeit am Donnerstag ihr neues Konzept vorgestellt und einen neuen Namen: Zentralrat der Konfessionsfreien. Markus Luton berichtet.
12 Gründungsmitglieder hat der Zentralrat der Konfessionsfreien, unter ihnen die Giordano-Bruno-Stiftung, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten und die Säkulare Flüchtlingshilfe. Der Verbandsratsvorsitzende, der Psychologe Rainer Rosenzweig, bezeichnet den Zentralrat als Lobbyorganisation, die sich im Bundestag für die Interessen konfessionsloser und säkularer Menschen einsetzt. Von denen gibt es in Deutschland einige. 42% der Bevölkerung gehören formell keiner Religionsgemeinschaft oder Konfession an.
Der aktuell regierenden Ampelkoalition bietet sich die historische Chance, Deutschland zu einem wahrhaft säkularen, weltanschaulich neutralen Staat zu machen. Das möchten wir unterstützen.
Hauptforderung des Zentralrats der Konfessionsfreien ist die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. Eines seiner konkreten Ziele: das kirchliche Arbeitsrecht abschaffen. Das findet etwa bei Arbeitgebern wie der Caritas und der Diakonie seine Anwendung. Philipp Müller, Vorstandssprecher des Zentralrats.
So werden Menschen zur Kirchenmitgliedschaft gezwungen. Diese Menschen können keine Betriebsräte gründen und haben kein Streikrecht. Der Europäische Gerichtshof hat das längst gerügt. Mehrfach.
Weitere Forderung des neuen Bündnisses ist die Legalisierung von Abtreibung und assistiertem Suizid. Nicht alle humanistischen und säkularen Verbände sind dem Zentralrat beigetreten, so etwa der Humanistische Verband Deutschland und die Humanistische Vereinigung. Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung, kritisiert den Zentralrat der Konfessionsfreien.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sterbehilfe anschauen oder den assistierten Suizid, der ja gerade im Bundestag diskutiert wird, und da gibt es jede Menge religiöse Menschen, die da genau die gleichen Auffassungen haben wie nicht religiöse Menschen, und es gibt auch nicht religiöse Menschen, die gleichen Auffassungen haben wie sehr religiöse Menschen, die dann wieder andere sind. Also das ist einfach kein Kriterium. Das ist das Problem, das ich grundsätzlich mit dieser Benennung habe. Ein Zentralrat der Konfessionsfreien, was soll das sein?
Wirklich repräsentieren könne dieser Menschen ohne Religionszugehörigkeit nicht.
Markus Luton war das zum sogenannten Zentralrat der Konfessionsfreien, der sich diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Dessen Anspruch, die zentrale Vertretung für Menschen zu sein, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, finden andere religionsfreie Organisationen allerdings anmaßend. Tetjana Muralova kommt aus der ukrainischen Partnerstadt von Filderstadt nahe Stuttgart. Vor einigen Wochen ist sie von dort geflüchtet, vor allem um ihre kleine Tochter in Sicherheit zu bringen. Krieg und Flucht haben das Leben der Lehrerin und Kinderpsychologin komplett verändert. Tetjana musste vieles zurücklassen, als sie mit ihrem Kind und ihrer Schwiegermutter in einen überfüllten Zug Richtung Westen stieg. Ihren Lebensmut aber hat sie mitgenommen, wie Stefanie Meinecke gemerkt hat.
Bloß nicht in die Knie gehen und bloß nicht in Traurigkeit versinken. Beides lebt Tetjana Muralova ihrer kleinen Tochter vor, so gut es eben geht. Und manchmal muss man auch mutig sein. Lachend erzählt Tetjana, dass sie nach geglückter Flucht im Zug dann noch ihr Auto aus der Ukraine hierher geholt hat. Ein bisschen abenteuerlich sei das schon gewesen. Und ihre Tochter völlig aus dem Häuschen.
Ich bin mit dem Auto gekommen und meine Tochter hat das Auto gesehen und geschrien: Mama, du hast unser Auto mitgebracht, so schön. Bitte bring auch unsere Wohnung mit meinen Spielzeugen mit, du kannst doch alles.
Die Mama kann alles. Allein für diesen Ausspruch hat sich die Aktion schon gelohnt. Tatjana möchte ihrer Tochter gern vorleben, wie es im Leben weitergehen kann, wie es gut weitergehen kann.
Wenn du ein Kind hast, dann musst du verstehen, dass das Kind wiederholt, was du machst. Und deswegen, wenn du möchtest, dass das Kind glücklich ist, dann musst du auch glücklich sein. In jeder Situation. Du bist ein Beispiel, ein Muster für dein Kind.
Ihre Tochter, sagt Tetjana, ist wie ein Motor für sie. Klar ist da Sorge und natürlich weniger Freiraum für das eigene Leben. Aber Gott sei Dank, sagt sie, gibt's ja noch die Schwiegermutter. Als die Sirenen in der Ukraine immer öfter heulten und sie immer öfter Tage und Nächte in den Keller mussten, da hatten sich die beiden Frauen gemeinsam zur Flucht entschieden. Seit ein paar Wochen leben sie nun in Metzingen. Und Tetjana hat schon Arbeit gefunden. Nein, nicht eine Stelle, sondern zwei. Sie gibt Deutschunterricht für Geflüchtete an zwei verschiedenen Schulen. Was für ein Kraftpaket und was für eine Energie.
Ich glaube, dass alles, was passiert, geht zum Besten. Und wir müssen einfach dankbar sein und positiv.
Und ab und zu gern auch mal loslassen.
Ich bin sehr gläubig. Ich kann sagen, ich bin nicht religiös, aber ich bin gläubig. Ich möchte so viel wie möglich in diesem Leben Erfahrung kriegen und auf nächste Niveau, auf nächste geistliche Stufe zu kommen, ja? Und wenn ich sterbe und zu Gott komme und wenn er mich fragt, was hast du, Muralova, gemacht? Ich werde etwas haben, um ihn zu antworten.
Was für ein Lachen. Tetjana Muralova hat sich ihren Humor bewahrt, trotz Krieg und Flucht aus der Ukraine.